dieser zottelige Österreicher hat mir schon wieder ein Dickpick geschickt.
Grüß euch die Madeln, servus die Burm, willkommen beim Pixel Talk Teil 2 der Spiele-Enttäuschungen. Diesmal mit einem ganz kurzen Intro, aber in der Kürze liegt die Würze. Das jetzt in Kombination mit dem Dickpick, das überlasse ich jetzt euch und eurer Vorstellung, wobei ich weiß nicht, ob ihr euch manches wirklich vorstellen wollt, aber mit dem Bild vor Augen habt ihr jetzt die Folge zu genießen. Hier ist nämlich wieder der Lemminger.
Hallo Poldi und moin moin liebe Pixelfreunde.
Es geht wieder um Spieleenttäuschungen und sowohl der Lemminger als auch ich haben ein Spiel vorbereitet, das uns aus welchen Gründen auch immer damals enttäuscht hat. Beim letzten Mal hatten wir ja Wing Commander 3 plus Nachfolger, beziehungsweise bei mir war es Powermonger, hatten sie ja aufgrund unterschiedlichster Gründe. Wurscht. Enttäuscht. Bei dir war es ja der Stilbruch, gell?
Mhm, so ist es.
Und ich habe mir ganz einfach was anderes erwartet. So, jetzt muss ich kurz warten, bis die Katze sich entschieden hat, nicht mehr neben mir am Kratzbaum zu kratzen.
Leute, das gibt's auch nur bei uns. Authentische Katzenkratzbaumgeräusche.
Ja, yeah. Vielleicht war das auch keine Katze, sondern einer von den süßen Kilrathi.
Ich würde es denen zutrauen.
Gott, also, ich stelle vor, die hätten noch einen Kratzbaum einbaut.
Gott sei Dank haben sie uns das wenigstens erspart. Aber ehrlich, bei diesen niedlichen Muppet-Kilrathi hätte ich mich auch nicht gewundert, wenn sie irgendwo in der Ecke ein Katzenklo hingestellt hätten, nur so als Gag. Zugetraut hätte ich es denen.
Ja, das hätte doch gefehlt. Ja, bei mir war es, weil ich mir eben was anderes erwartet habe. Bei Powermonger. Und das zweite Spiel, das hat mich aus dem gleichen Grund enttäuscht. Da geht es nämlich um Corporation. Corporation habe ich am Mega Drive gespielt. Wieder eine Mega Drive-Enttäuschung, obwohl es das auch für Amiga, Atari ST und auch PC gegeben hat. Da ist sogar früher rausgekommen. 1990 war es auf den Heimcomputern und erst 1992 Amiga Drive. Also man könnte sagen, sie hätten eigentlich 2 Jahre Zeit gehabt, um ein paar Sachen zu verbessern, haben es aber nicht wirklich. Und zwar hat das Ganze Synthetic Dimensions bzw. Core Design gemacht und gepublished von Virgin Interactive. Ich hatte, wie gesagt, die Mega Drive-Version und das Ding sieht aus wie eine Art Ego-Shooter. Also so wirklich 3D und so. Und da hat halt wieder mitgespielt, dass ich Sachen am Mega Drive gern haben würde, die es auf anderen Systemen schon gibt. Wie eben Populous, haben wir schon gehabt beim letzten Mal, jetzt Ego-Shooter. Und da gibt es sogar eine halbwegs feine Story dazu. Und zwar geht es um die Cybernetics Corporation und die hat ein bisschen mit Genen herumgespielt und hat ein neues Produkt erschaffen und das ist blöderweise ausgebrochen. Aber das ist problematisch. Theoretisch wäre es halb so schlimm, aber die Regierung ist dann stutzig geworden. Die Cybernetics Corporation, die wollte es eh vertuschen und sagt, nee, das passt schon. Kein Problem. Aber die Regierung ist stutzig geworden, weil rund um die Versuchseinrichtung hat dann doch zahlreiche Leichenfunde gegeben. Und dann haben sie gedacht, naja, ich glaube, da hat es was, das gehört nicht so.
Darf ich mal kurz einen kleinen Witz einfügen? Dieses Spiel hätte in Österreich niemals funktioniert. Ich kenne euch doch. Wenn da irgendwo ein Leichen rumliegt, ja gut, da liegt ein Leichen, was soll ich, machen wir weiter.
Ja, stimmt's? Wir sind halt ein bisschen morbid.
Genau das. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Mach mal weiter.
Wir werden reingeschickt, aber nicht, um denen das Handwerk zu legen, jetzt irgendwem umzubringen oder die Versuchseinrichtung zu zerstören. Nein, wir sollen dort einen Embryo klauen und dann fliehen. Und auch das war, wie viele Fehlentscheidungen, ein Coverkauf. Da geht man halt in den Videospielladen und schaut sich die Covers an. Und dann sieht man ein Cover, das ins Auge sticht.
Ich sehe ein Muster.
Ja. Die Front, das ist ein Teil eines Monstergesichtes. Also man sieht da quasi das rechte obere Viertel des Gesichtes. Stirn, Auge, ein Teil vom Oberkiefer, ein grünes Monster mit roten Augen und Reißzähnen. Wunderschöne Pixelei, 16-Bit-Pixelei. Und hinten hat es dann ein paar Screenshots gegeben. Da sieht man einen Roboter, der irgendwie verdächtig ähnliche Züge hat zu R2-D2 und ein grünes Monster. Und dann habe ich mir erwartet, ist geil, ein Ego-Shooter. Ich hätte vielleicht auch richtig lesen sollen, weil es steht nämlich auch hinten ein 3D-Rollenspiel, aber es ist halt 3D und herumschießen und so ist ja sicher cool. Und der Anfang, wenn man das Spiel startet, ist ja auch nicht schlecht. Da sieht man einmal das Titelbild. Das ist dieses gepixelte Monster vom Cover. Eben nur der Kopf, aber Vollbild. Von der Auflösung her wirklich, wirklich schön. Und dazu noch eine düstere, sehr monotone Titelmusik. Aber es passt zur Stimmung. Also tut sich wirklich nicht viel bei dieser Musik. Da hat man dieses Don, 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 Don. Das zieht sich durch alles durch. Und ab und zu hat man ein Gedudel im Hintergrund. Aber es passt. Es passt. Einmal im Titelbild. Dann drückt man auf Start und hat, und das hat mich ja überrascht, eine Auswahl, wie man spielen will. 6 Charaktere stehen zur Auswahl. 2 männliche, 2 weibliche und 2 Roboter. Dazu sieht man, also man sieht so ein kleines Kärtchen, so wie eine ID mit einem digitalisierten kleinen Schwarz-Weiß-Foto. Daneben sind ein paar Werte von den Charakteren und drüber ist eine kleine Animation und zwar das Gesicht dieser Leute in 3D, also sehr grob polygonmäßig, aber es schaut für damalige Verhältnisse trotzdem cool aus. Und das hätte mich ja schon stutzig machen sollen, diese Werte. Da hat jeder Charakter hat einen anderen für Ausdauer, Intelligenz, Geschwindigkeit und so weiter. Typisch rollenspielmäßig und das hätte mir einfach komisch vorkommen sollen. Besonders, weil man danach auch noch Ausrüstung kaufen kann. Eben wie bei einem Rollenspiel. Mhm. Es gibt Pistolen, also die Anzahl der Waffen ist da überschaubar. Also an Abwechslung, es gibt nicht nur Pistolen in verschiedenen Ausführungen, aber es gibt auch Granaten, aber das war es auch schon wieder. Dann gibt es ein Medikit, es gibt ein Dietrich, dass man Sachen aufkriegt. Es gibt Trinken, das ist auch sowas, dieses Trinken. Da komme ich später dann noch dazu. Gasmaske und so weiter. Und Syndicate-mäßig gibt es sogar kybernetische Körperteile, die man kaufen kann.
Cool.
Ich weiß jetzt zwar nicht, wie das zusammenpasst mit den Robotern, die man auswählen kann, aber vielleicht sind das ganz einfach dann nur abgegradete Körperteile. Also es klingt ja eh cool und bis jetzt ist es auch cool. Und auch wenn ich Rollenspiele gemocht hätte damals, gut, bin jetzt auch kein Riesenfan davon, aber damals habe ich so gut wie gar nichts damit anfangen können. Es wäre ganz einfach bis jetzt nicht schlecht gewesen, weil ich das Spiel noch nicht gestartet habe. Das war halt nur mal der Anfang. Ja, und wenn das Spiel dann wirklich mal beginnt, da fängt es dann an. Auch da ist der Bildschirm unterteilt. Gut, der Mega Drive, der hat jetzt nicht so eine Mörder-Power. Am Amiga hat es das ja auch gegeben. So für Ego-Shooter ist er da auch nicht so konzipiert. Und deswegen ist das natürlich nicht Vollbild, sondern man hat ein Fenster. Das ist so ungefähr mittig im oberen Drittel des Bildschirms angesiedelt. Eben das eigentliche Spielfenster in 3D. Und links und rechts davon, da ist unsere Spielfigur aufgezeichnet. Und da habe ich mich gleich mal gefragt, warum zweimal? Vor allem, man muss sich das so vorstellen, die Spielfigur von vorne in Unterwäsche und bestimmte Körperteile haben Balken. manche sind schwarz, manche sind halb rot gefüllt, manche sind komplett gefüllt. Und da ist es so, dass auf der rechten Seite oder was auf der linken Seite, Moment, ich habe es sicher aufgeschrieben, ich musste die richtige Zeile finden. Ja, ich habe es aufgeschrieben. Und zwar rechts wird angezeigt, wie beladen die einzelnen Körperteile sind. Und je beladener bestimmte Körperteile sind, umso langsamer geht manches vonstatten. Wenn man Sachen benutzt, geht es langsamer, wenn meine Arme beladen sind. Sind meine Beine zu sehr beladen, kann ich nicht mehr so schnell gehen und so weiter und so fort. Und auf der linken Seite das Gleiche eigentlich noch einmal, nur sind das Verletzungen. Und das hat genau die gleiche Auswirkung. Körperteil verletzt, ist er dann langsamer und so weiter. Ist irgendwie so wie die Kämpfe bei Fallout. Da kann man auch die einzelnen Körperteile anvisieren. Allerdings anvisieren kann ich selber oder kann der Spieler selber die Körperteile nicht. Anvisiert wird nämlich von alleine, sobald ein Gegner irgendwie am Bildschirm sich tummelt. Es ist also kein Ego-Shooter, sondern ein Rollenspiel. Und blöderweise ist das auch gar nicht einmal so gut. Also auch Leute, die Rollenspiele lieben wahrscheinlich dieses Spiel eher weniger. Es ist von der Gesamtbewertung noch echt scheiße. Eine Automap gibt's schon, aber die muss man sich kaufen. Und es ist wichtig, sich diese Automap zu kaufen. Man könnte so sagen, ach, ich kann mich da gut orientieren. Ich habe einen wundervollen Orientierungssinn. Ich brauche diese blöde Automap nicht. Ich spare mir das Geld. Aber das ist ein Problem, wenn man das Ding nicht hat. Wenn man nämlich durch die Welt geht und die Welt ist ein Gebäude, da gibt es sonst nichts. Es ist halt ein Gebäude und ein Gebäude besteht aus Wänden, Türen, Säulen und spärlicher Einrichtung, also wirklich spärlicher Einrichtung. Und aus was dieses Gebäude, also was dieses Gebäude nicht hat, sind Texturen. Das Spiel hat keine Texturen. Sämtliche 3D-Polygone sind texturlos. Das bedeutet, Wände sind weiße Flächen. Ist man weiter weg, hat das ein bisschen eine Schattierung, dann ist sie halt hellgrau oder dunkelgrau oder schwarz, wenn es ganz weit weg ist. Aber wenn man nah an der Wand ist, dann ist es einfach nur weiß. Also da sieht man gar nichts mehr, eben nur weiß. Und man hat dann zwei Probleme. Zum einen, wenn man durch eine Tür geht und dahinter ist gleich eine Wand, geht man durch die Tür und dann hat man mal weiß vor Augen. Dann dreht man sich vielleicht nach rechts, aber möglicherweise ist rechts auch eine Wand, die dann genauso weiß ist, aber mit nahtlosem Übergang. Du weißt dann nicht mehr, in welche Richtung du schaust, weil es eben eine weiße Fläche ist. Dann drückt man halt nach rechts und irgendwann sieht man halt eh eine Tür. Super, da gehe ich durch und ist man vielleicht genau durch die Tür rausgegangen, durch die man gerade reingekommen ist, weil die Türen sind schwarze Flächen. Und das zweite Problem, was das Ganze verursacht, ist, es schaut alles gleich aus. Es schaut alles gleich aus. Sämtliche Räume schauen gleich aus. Außer es gibt vielleicht irgendwo ein Tastenfeld, das man bedienen muss. Oder eine Pflanze, die man zerschießen kann. Aber Einrichtungen, wie gesagt, gibt es fast keine. Sprites sind maximal die Gegner. Was auch keine Sprites sind, lustigerweise, sind Sachen, die man aufheben kann. Also schon, aber auch irgendwie nicht. Der Statusbildschirm, jetzt dieses untere Drittel, da gibt es zwei Fenster. In einem Fenster wird angezeigt, welchen Gegenstand habe ich denn gerade ausgerüstet. Und das andere Fenster zeigt an, mit was kann ich ihn gerade interagieren. Das klingt jetzt einmal logisch, so okay, ich gehe dorthin, an der Wand ist ein Tastenfeld, unten erscheint das Tastenfeld, super, kann ich interagieren, muss ich vielleicht eine Karte reinstecken. Wenn jetzt Sachen in der Gegend rumliegen, die man aufheben kann, wird das auch dort angezeigt. Ist recht praktisch, damit man weiß, was man aufhebt. Denn in der Spielewelt sieht man die Sachen nicht. In der Spielewelt sind das so kleine Kuppeln, die am Boden liegen. Und die schauen gleich aus. Es ist immer nur, also man sieht nur, da ist eine kleine Kuppel, das heißt, ich kann was aufheben. Schauen wir uns einmal an, was das ist. Und dann muss man dorthin gehen, man muss drüber laufen, weil dann erst weiß ich, was liegt dort. Das heißt, man kann sein, dass man sich in Gefahr begibt, wenn man was aufheben will und da sind ein Gegner oder Selbstschutzgewehre oder eine Kamera, die einen Alarm auslöst für irgendeinen Schwachsinn, den man gar nicht braucht, weil man vielleicht eh genug Energie hat oder weil man gerade nichts zum Trinken braucht oder irgend sowas. Und noch dazu hat man dann auch noch die Steuerung. Also irgendwas aufheben, das ist jetzt nicht unbedingt super toll, dass man einfach drüber läuft. Na, man muss mal genau drüber laufen. Und das ist dank der Panzersteuerung auch ein bisschen scheiße. Die fühlt sich nicht flüssig an, die fühlt sich nicht schön an. Das ist wirklich eine Panzersteuerung. Gehen, stehen bleiben, drehen, gehen und so weiter. Und wenn dann dieses Ding unten erscheint, muss ich es aktiv aufheben. Das heißt, ich wandere drüber, das Ding erscheint. Ich drücke auf Start, ich wähle das Aufheben-Symbol aus, bestätige es und drücke wieder auf Start, um das Menü zu verlassen. Also irgendwas schnell aufheben, das geht auch nicht. Und obwohl die Grafik so unglaublich scheiße ist, hat das eine Framerate von 0,5 bis 1 Frame pro Sekunde. Also wirklich, das ruckelt wie Sau. Und ja, okay, ich weiß, es ist Mega Drive. Aber 2 Jahre später sind Battle Frenzy und Zero Tolerance rauskommen, die das Ganze viel besser machen. Ich meine, ich weiß, 2 Jahre Entwicklungszeit, aber es ist ja nicht nur, dass das viel flüssiger läuft, sondern die Spiele haben auch Texturen. Und Corporation hat keine Texturen. Die schönsten Grafiken sind dazwischen, wenn mit Zwischensequenzen irgendwas erklärt wird oder wenn man vielleicht Game Over ist oder eben das Titelbild. Und das war's auch schon. Und was ich beim besten Willen nicht verstehe. Es gibt zwar insofern kein Zeitlimit, aber wir sind sehr durstig. Also unglaublich durstig. Vielleicht Alkoholiker, vielleicht, ich weiß nicht. Wir müssen auf alle Fälle alle paar Minuten irgendetwas trinken, weil sonst verdurscht man. Und ich verstehe nicht, warum. Es ist halt trinken. Und es ist wirklich trinken. Es ist nicht so, dass wir Energie aufladen müssen für, keine Ahnung, unsere kybernetischen, was weiß ich. Eine Batterie gibt es nämlich auch. Wir müssen wirklich was trinken. Ist mal schleierhaft, warum. Und die Musik, die ich anfangs gelobt habe, die zwar monoton ist, aber passt so düster und so, das ist blöderweise die einzige Musik. Das ist nicht die Titelmusik, sondern diese Musik, die, glaube ich, 1 Minute lang dauert, wiederholt sich im Loop durchgehend auch im Spiel. Die einzige Abwechslung sind Alarme, die ab und zu ertönen, aber das war's dann auch schon. Das war eben was, ich habe mal erwartet, ein cooler Action-Ego-Shooter und habe dann ein Rollenspiel gehabt, das so langsam war wie, keine Ahnung was. Es ist einfach nicht schön und ich glaube, es gibt wenige bis keine Leute, die Corporation wirklich gerne gespielt haben. Also nein, 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 das ist, also man kann sagen, es hat mich aus mehreren Gründen enttäuscht. Ich habe was anderes erwartet. Die Steuerung war scheiße, die Grafik war scheiße und es war einfach sau langsam. Nee. Nee, 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 nee. Ich hoffe, du hast da eine Enttäuschung, die etwas schöner ist. Schauen wir mal.
Schöner auf jeden Fall. Naja, also ich kann deine Enttäuschung durchaus nachvollziehen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich an deine Wahl rankomme. Aber zumindest bin ich jetzt schon mal sehr viel schlauer. Denn ehrlich gesagt, Corporation hatte mir noch gar nichts gesagt. Ich glaube nicht, dass ich das kannte. Also habe ich ja schon mal was dazugelernt.
Nein, aber über Corporation findet man auch nicht gar so viel im Internet, außer irgendwas auf seiner Homepage, die Pixelbeschallung heißt. in Amerika ist es witzigerweise gar nicht unter Corporation rausgekommen, sondern unter Cybercop. Oh. Das klingt so wie so ein 80er-Jahre-Trash-Film. Mhm. Ja, zurück zu deinem Wunderwerk des Spiels.
Ja. Also an deinen Whiteout-Simulator komme ich vielleicht nicht ganz ran. Aber ich habe etwas, das möglicherweise dazu richtig gut passt, was ein drolliger Zufall ist, weil Poldi und ich haben uns ja nicht abgesprochen. Es geht nämlich bei mir jetzt um das legendäre Rise of the Robots. Das kennst du vermutlich.
Warte mal kurz, du bist jetzt eh am Sprechen, ich kriege nämlich gerade einen Anruf. Ich komme gleich wieder.
Ah ja.
Und du kannst ja weiterreden dabei.
Ja, ich rieche hier einfach mal weiter. Also, Rise of the Robots. 1994 erschienen für DOS, Amiga, Mega Drive, SNES, Game Gear, CD32, CDI, 3DO. Naja, also so ziemlich für alles, was nicht weglaufen konnte. Entwickelt von Mirage Technologies und Instinct Design. Vertrieben von Philips Interactive Media und Time Warner Interactive. Und verbrochen, produziert von John Griffith. John Smith. Leute, ich kann euch sagen, der Hype, der damals um dieses Spiel gemacht worden ist, der ist gewaltig. Also, das ist eigentlich einer der allerersten Spiele-Hypes, an den ich mich wirklich erinnern kann. Jetzt habe ich diesen Hype zwar eher, sagen wir mal, peripher mitbekommen, denn ich habe damals noch keine eigenen Spielemagazine gelesen. Aber mein Bruder war so nett, mich in seinen Magazinen mal blättern zu lassen, wenn der die durch hatte. Und so habe ich das halt eben auch schon mitbekommen, dass da einige Spiele in der Mache waren, für die ich mich interessiert habe. Und Rise of the Robots war eines davon.
Das hat er in den Zeitschriften, hat es ja echt cool ausgeschaut.
Aber hallo! Ich meine, das hatte diesen wahnsinnig schönen und irrsinnig aufwendigen Render-Grafik-Look. Und der hat mich damals wirklich begeistert. Ich bin ja nun mal so ein Riesenfreund von Render-Grafiken. Und Rise of the Robots hatte ja nun eine der wirklich damals beeindruckendsten und prächtigsten Render-Grafiken überhaupt. Also, als du meintest, ob ich was Schönes mitgebracht habe, ja, das kann ich wohl behaupten. Denn schön ist Rise of the Robots, ja. Schön ist es, zumindest warst du es damals. Wobei man sich die Grafik selbst heute noch angucken kann, ohne dass man gleich in Ohnmacht fällt. Aber aus damaliger Sicht war das wirklich richtig spektakulär. Nur, naja, es war halt alles fluff ohne Ende. Aber da bin ich noch gar nicht. Denn zunächst mal will ich mal ein wenig in die Vergangenheit zurückschweifen. Wer sich den allerersten Pixel Talk mit mir als Gast angehört hat, der weiß es eventuell noch. Es gab ja, als ich 12 war, mal so ein Ereignis, wo ich für eine Weile im Krankenhaus war. Und ich bin da nicht nur dem bösen Sensenmann von der Schippe gehüpft, sondern ich habe da auch so einen Zimmermitbewohner kennengelernt. Mein Zimmergenosse, der hatte dann also irgendwann einen Mega Drive, und da haben wir auch reichlich gemeinsam gespielt auf dem Ding. Und zu den diversen Spielen, die ihm seine Eltern mitgebracht hatten, gehörte eben auch Rise of the Robots. Ich unterstelle mal, das hatte der wahrscheinlich gerade erst zu Weihnachten bekommen. Entsprechend war es wohl noch brandneu. Ja, und so haben nun mein Zimmernachbar und ich, wir haben nun da fröhlich auch Rise of the Robots gespielt. Und nun muss ich dazu sagen, das hat echt Spaß gemacht. Also, wir haben es jetzt auch vielleicht nicht so ausgiebig gespielt. Und jetzt weiß ich nicht, Poldi, ob du das überhaupt schon mal selber gespielt hast.
Ich hab's einmal selber gespielt, aber das ist schon lang her. Ich bin mir jetzt nicht sicher, war das nicht so, dass im Zwei-Spieler-Modus der Spieler 1 immer dieser Held-Roboter war und Spieler 2 hat sich einen Roboter aussuchen können? Ich weiß nicht mehr.
Jetzt hast du vielleicht noch eine Erinnerung daran, welche Version du gespielt haben könntest?
Ich schätze mal Mega Drive. Ich bin mir ziemlich sicher, es war Mega Drive.
Ja, das hilft mir nämlich weiter, denn ich muss dir ganz offen gestehen, ich war mir nicht mehr sicher. Ich habe das ja damals auf dem Mega Drive zuerst gespielt. Aber das war, als ich 12 war, irgendwann 1995. Entsprechend bescheiden sind meine Erinnerungen an die Details. Deswegen war ich mir jetzt nicht sicher, ob die Einschränkungen, von denen ich gleich berichten möchte, eventuell nur die PC-Version betreffen oder ob das auf dem Mega Drive am Ende genauso war. Das weiß ich nicht mehr. Ich kann allerdings auf jeden Fall sagen, es hat mir beim ersten Mal Spielen auf dem Mega Drive schon Spaß gemacht, ne? Das war an sich gar nicht schlecht. Ich empfand das als ziemlich gut gemachtes und auch als solides Prügelspiel. Und als ich dann aus dem Krankenhaus rauskam, hatte ich ja zunächst mal die Idee, mir auch so ein Mega Drive holen zu wollen. Und daraus wurde dann nichts. Stattdessen habe ich von meinem Bruder einen PC bekommen. Und weil mir dieses Rise of the Robots so viel Spaß gemacht hatte und auch der Hype durchaus seine Wirkung auf mich gehabt hat, hatte ich meinen Bruder gebeten, er möge es doch in mein Startline-Up tun auf meinem ersten Rechner. Ja, am Seufzen meines Bruders hätte ich schon ahnen sollen, dass das vielleicht nicht die beste Idee war. Aber, naja, damals als 12-Jähriger war ich noch ziemlich unbelehrbar und ich wollte es halt unbedingt haben. Und es war auch gar nicht so einfach, das auf diesem Rechner zum Laufen zu kriegen, der war gar nicht potent genug für diese Art von Spiel. Aber irgendwie hat mein Bruder das hinbekommen, dass es am Ende doch lief. So dass ich auf meinem ersten Rechner dann wirklich Rise of the Robots spielen konnte. Und meine Güte, bin ich enttäuscht worden. Ich meine, es hat fantastisch ausgesehen. Selbst mit den Einschränkungen, mit denen ich damals noch leben musste. Aber um Himmels Willen, alles andere außer die Grafik war eine einzige Katastrophe. Ich meine, man hat bloß insgesamt 7 Roboter. 7. Und zur Auswahl davon stehen meines Wissens auch tatsächlich bloß 6. Und du hast es eben gerade selber gesagt, im Mehrspielermodus muss immer einer von beiden den Cyborg nehmen. Das geht nämlich tatsächlich nicht anders. Es muss immer einer der Cyborg sein. Ich meine, wie unsäglich lahm ist das denn? Da hab ich schon bloß 7 Roboter in meinem Spiel und dann können die nicht mal frei gegeneinander antreten. Ey, wie kacke ist das denn? Aber ich greife vor. Lass mich erst mal kurz auf die Story eingehen. Und irgendwie passt das ja zu dem Spiel, das du gerade eben hattest. Denn hier gibt es die Electrocorp, der weltweit führende Hersteller superintelligenter Roboter. Der hat seine Fabrik komplett automatisiert und einem Supervisor-Droid unterstellt. Der hat sich dummerweise einen Ego-Virus eingefangen und hat jetzt gar keinen Bock mehr zu gehorchen. Also schicken die Krawattenträger den streng geheimen ICO-32-5 Cyborg in die Fabrik, um dort mal Klarschiff zu machen. Blöd nur, dass der fiese Supervisor inzwischen auch die anderen Roboter auf dem Gelände infiziert hat. Und so muss Freund ICO sich jetzt durch sage und schreibe 5 Gegner kloppen, bis man den Supervisor als Endgegner plättet. Ja, ganze 5 Gegner.
Jetzt frage ich dich aber, jetzt gibt's diesen Virus und der hat den Roboter infiziert. Und deswegen sag ich, gut, ich schicke jetzt dort einen Cyborg rein, der soll diese ganzen Roboter ausschalten. Warum drücke ich denen keine Laserkanone in die Hand?
Das hab ich mich auch schon gefragt. Warum geht der da unbewaffnet rein? Welchen Sinn ergibt das denn um Himmels Willen? Das wird auch nie erklärt. Ich meine, das würde doch absolut Sinn machen, wenn wir denen, keine Ahnung, einen Raketenwerfer geben oder irgendwas. Nö, der muss da unbewaffnet hin und muss die Roboter mit bloßen Händen wegkloppen. Ja, und das macht in etwa genauso viel Sinn, wie das jetzt irgendwie rübergekommen sein dürfte. Es ist traurig, aber es wird noch viel trauriger, denn in diesen ganzen, ich würde mal sagen, im Hype-Train wurde auch durchaus ausführlich über das Spiel berichtet. Die ganzen Spielezeitschriften haben dann davon erzählt, was da Mirage alles vorhatte. Zum Beispiel war eine selbstlernende KI für das Spiel vorgesehen. Das heißt also, die KI hätte sich an meine Taktiken flexibel anpassen sollen, sodass es immer schwerer würde, den Gegner noch zu bezwingen. Davon ist in diesem Spiel nichts zu entdecken, nichts zu finden, nicht mal eine Spur. Ich gehe gar so weit zu behaupten, dass die KI eigentlich gar nicht vorkommt in dem Spiel. Da ist nichts intelligent, gar nichts. Denn glaubt es oder nicht, schlagen reicht völlig. Ich muss nur das Timing einigermaßen hinkriegen, dann reicht das Kloppen auf die Schlagentaste um jeden. Und ich meine, jeden dieser erbärmlichen 6 Gegner, die man schon bloß hat, wegzukloppen. Selbst der Endboss, wenn man das denn so nennen will. Ich schlage einfach immer wieder zu, bis der Endboss irgendwann hin ist. Und das war's dann auch schon. Ja, man bekommt nach jedem besiegten geliebten Roboter eine sehr, sehr schön gemachte Rendersequenz zu sehen. Und die ist wirklich ein Augenschmaus. Selbst heute kann man sich das noch angucken. Damals 94 sah es einfach sensationell aus. Aber mehr ist es eben auch nicht. Nur Optik, kein Inhalt. Nur Fluff und sonst nix. Und das ist wirklich komplett witzlos, finde ich. Aber so richtig witzlos. Naja, okay, gut, ich will jetzt auch dem Spiel die eine Qualität, die es hat, auch gar nicht absprechen. Denn eine gute Sache hat es ja. Neben der fantastischen Grafik, meine ich. Die Designs sind fantastisch und folglich ist die Atmosphäre von dem Spiel auch wirklich bemerkenswert. Ja, also atmosphärisch ist es. Gerade die schön gemachte Intro-Sequenz, die hat's mir angetan. Das ist bis heute eines meiner Lieblingsintros. Und ihr wisst ja, wie intro-affin ich bin. Aber das ist auch wirklich so ziemlich alles. Es sieht schön aus, die Designs sind cool, die Atmosphäre sitzt auch. Aber das ganze restliche Spiel, die Mechanik, ein einziger schlechter, trauriger Witz. Und das Allerschlimmste an der Sache ist aber, dass die Spielepresse da leider voll drauf eingestiegen ist. Nicht nur haben die den Hype-Train immer weiter angefeuert, sondern die konnten dann offenbar auch nachher nicht zugeben, wie sie sich da haben täuschen und blenden lassen. Also die Kritiken des Spiels variieren folglich in einer geradezu bizarren Weise. Ich habe das mal vorbereitet. Tatsächlich ist es so, dass die Kritiken an Rise of the Robots rangieren zwischen 91% vom Amiga Joker. Ja, der Amiga Joker hat sich nicht entblödet, dem Spiel 91% zu geben. Es ist schlimm. Und ganzen 0% von The Video Game Critic. Die haben dem Spiel wirklich 0% gegeben. Und es gibt praktisch alle Wertungsnoten dazwischen. Also selten zuvor hat irgendein Spiel so dermaßen konsequent für Kopfschütteln gesorgt, wenn man da ein Spielemagazin aufschlug und jetzt einen Test lesen wollte. Die Tests waren ohne jede Aussage. Der durchschnittliche Critic Score ist 52% wegen diesem Käse. Also aus den Spielemagazinen konnte man folglich nicht wirklich entnehmen, dass das Spiel schlecht ist, weil es eben nun verschiedene Ansichten gab. Die einen haben es über den grünen Klee gelobt und die anderen waren ehrlich und haben zugegeben, wie kacke das ist. Und Leute, es ist kacke. Und zwar mal so richtig kacke. Wenn man sich überlegt, es gibt ja nun auch auf dem PC einige wirklich schöne Prügelspiele, die auch wirklich richtig Spaß machen. Liebe Freunde, Rise of the Robots gehört da nicht mit dazu. Haltet euch bloß fern von diesem Spiel. Aber eine positive Sache kann ich doch auch noch erzählen. Denn mein lieber Bruder hat in weiser Voraussicht offenbar wirklich geahnt, was ich mir da anzutun gewillt bin. Und hat sich wohl schon gedacht, dass ich sehr schnell sehr enttäuscht sein würde von dem Quatsch. Also, ich habe dann aus reiner Sturheit das ernsthaft ein paar Mal durchgespielt, bevor ich es dann gelangweilt einfach mal wieder entfernt habe von meiner Festplatte. Glücklicherweise hatte mein Bruder aber auch ein Spiel in mein Start-Line-Up aufgenommen, das genau das gewesen ist, was ich hätte eigentlich haben wollen, von dem ich gehofft hatte, dass Rise of the Robots das wäre, aber nicht wahr.
Und ich glaube, ich weiß sogar, welches das ist.
Ja, du wirst es schon ahnen. Ich glaube, wir haben das auch schon mal kurz besprochen. Es ist natürlich One Must Fall 2097. Ein Prügelspiel, das ich so, so, so liebe. Mein persönliches Lieblingsprügelspiel auch. Und ich bin meinem Bruder bis heute noch so dankbar dafür, dass der das auf meine Festplatte getan hat. Denn dieses Spiel ist nun wahrlich alles das, was Rise of the Robots nicht ist, aber hätte sein sollen. Und hat auch entsprechend wahnsinnig viel Spaß gemacht und hat dann auch meine Enttäuschung über Rise of the Robots so ein bisschen gemindert. Denn das Spiel habe ich gerne, oft und mit großer Begeisterung gespielt. So sehr bin ich gar begeistert, dass ich da, Poldis Einverständnis vorausgesetzt, sehr gerne irgendwann auch mal eine Folge drüber machen würde. Allerdings glaube ich, du lieber Poldi, hast das eventuell auch vor.
Ja, also vorhabe ich einiges, aber ob ich dann wirklich dazu komme, weil die Spieleauswahl ist ja gigantisch.
Wohl wahr.
Ich glaube, das ist dann fast besser, wenn du da einen machst.
Also ich fühle mich natürlich geehrt, ich liebe es ja und ich habe da auch meine Freude dran.
Ja, One Must Fall ist das bessere Rise of the Robots. Wobei sie sogar einen zweiten Teil davon geben aus dem Rise of the Robots, der zwar nicht ganz so katastrophal sein soll, aber immer noch nicht wirklich ganz gut.
Schrecklicherweise, du hast natürlich vollkommen recht. Man sollte meinen, dass dieser Quatsch dann wenigstens einmalig geblieben wäre. Aber nein, 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 das darf natürlich nicht sein, denn stattdessen gab es auch noch Rise of the Robots The Director's Cut. Und ja, Rise 2 Resurrection, wo sie das Of the Robots vorsichtshalber weggelassen haben, in der Hoffnung, dass vielleicht die Leute es nicht als das erkennen, was es ist, und dann vielleicht aus Versehen trotzdem kaufen. Ach, tückisch.
Ja, so überzeugt muss man mal von sich selber sein, dass man einen Director's Cut rausbringt und dann auch noch einen zweiten Teil.
Ja.
Ja, aber das Problem war ja ganz einfach bei Teil 1, dass sie die Leute verarscht haben. Die haben Sachen aber versprochen, die so nie eingehalten worden sind. Angefangen von der KI, über die Grafik, über die Musik. Da haben sie ja angekündigt, dass der Gitarrist von Queen, dass der da was beitragt. Das Einzige, was er beitragen hat, war ein Gitarrenriff im Titelbildschirm und aus. Also das war Wahnsinn, was da abgegangen ist, wie die eben die Leute verarscht haben. Und das Problem ist halt, wenn man ein Spiel rausbringt, das jetzt nicht allzu gut ist, ist das jetzt schon einmal schlecht. Also, es ist
deine Logik ist bestechend, Poldi.
Ja, bestechend. Das ist ja schon blöd genug. Aber wenn man davor noch so einen Hype verursacht, die Leute Erwartungen haben, die sowieso nie erfüllt werden können. Und dann auch trotzdem noch so einen Kack rausbringt, das ist der Tod. Und dass man dann trotzdem noch sagt, naja, wurscht, machen wir einen Teil 2, nehmen wir noch einmal Geld in die Hand. Ja, und dass der Publisher, werden das gepublished, den zweiten Teil eigentlich, dass der das okay gegeben hat.
Da müsste man direkt mal nachgucken,
ob das der gleiche Publisher war.
Mutmaßlich. Weißt du was? Ich gucke einfach direkt.
Genau, du einfach mal nachschauen dabei. Also wenn es der gleiche war, war er sehr, sehr, sehr mutig.
Published wurde Teil 2 tatsächlich von Acclaim. Ja, Acclaim Entertainment. Okay. Es ist ja nicht irgendwie so eine kleine Mini-Firma, die sich da mal irgendwie die Finger verbrannt hat und gedacht hat, huch, was habe ich denn da gemacht? Es war Acclaim, sieh einer an. Man lernt nie aus, oder? Man lernt nie aus.
Ja, also ich habe damals nicht einmal gewusst, dass es einen zweiten Teil überhaupt gegeben hat, so untergegangen.
Ich übrigens auch nicht. Ich auch nicht. Die haben das so geschickt versteckt. Es heißt ja auch gar nicht Rise of the Robots 2. Es heißt Resurrection Rise 2. Da kommen die Robots nicht mal drin vor. Die waren sich also darüber im Klaren, dass die Leute sauer auf sie waren und kein zweites Rise of the Robots wollten. Das wussten die. Entsprechend haben die also auch das Spiel nicht einfach Rise of the Robots 2 genannt. Nö, nö. Die haben den Titel genau so weit abgeändert, dass man, wenn man nicht so gut aufpasst, vielleicht sogar glauben könnte, das habe mit Rise of the Robots gar nichts zu schaffen. Oh Mann.
Ja, weil ich glaube, auch das Cover, ich muss das jetzt auch mal gucken, ich glaube nicht, bei Rise 2 das Cover, von denen schließt sich, kann man auch nicht gleich sagen, oh, das ist sicher der zweite Teil von Rise of the Robots.
Höchstens den Sentry könnte man irgendwie wiedererkennen, aber der ist hier auf dem Cover gelb und naja, ich weiß es nicht.
Ja, es schaut aus wie irgendwas von den Power Rangers, irgendwas Japanisches irgendwie. Das kaufen wir also Robots 2.
Da ist was dran.
Hat was vom Yoshimitsu. Ja, naja, das waren wieder zwei Enttäuschungen. Aber das werden nicht die letzten gewesen sein, also Enttäuschungen gibt es ja genug. Schon während wir da aufgenommen haben, sind mir wieder welche eingefallen.
Ja, ich habe auch noch einige zu bieten.
Ja. Deswegen werden wir nicht enttäuschen und werden unser Gespräch fortsetzen, aber nicht jetzt. Das soll es einmal gewesen sein fürs zweite, also für Teil 2. Aber ein Teil 3 wird kommen. Und bis dorthin sage ich schon mal Danke für fürs Dabeisein, lieber Lemminger.
Oh, auch nur zu gern.
Und bis zum nächsten Mal. Baba.
Ciao und macht's gut. Lois, hast du meine Dickpick-Sammlung gesehen? Ich wollte mir eins einrahmen lassen und jetzt finde ich sie nicht mehr.